Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und spreche heute mit Thomas Weishaupt von der Firma Wirepass. Für Wirepass verantwortet er das Geschäft im deutschsprachigen Raum und hat den Aufbau des IoT-Ökosystems rund um Wirepass zum Hauptziel. Thomas ist begeisterter Geschäftsentwickler für profitable Digitalisierungsprojekte der Industrie 4.0, vernetzte Gebäude, aber auch für die digitale Energiewende. Das ist auch so ein bisschen seine Historie, dazu erzählt er später mehr. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung ist er als Brückenbauer zwischen IoT und Industrie unterwegs und ist als Moderator und Keynote-Speaker ebenfalls erfolgreich. Vielleicht kurz zu Wirepass. Sie bieten hochskalierbare Wireless Mesh Connectivity als integraler Bestandteil ihrer IoT-Strategie an. Die Partner von Wirepass können sich auf die Digitalisierung ihres Kerngeschäfts fokussieren, während Wirepass die Komplexität und Kosten der Verbindung tausender Sensoren und Aktoren so gering wie möglich hält. Um die Technologie, die Vorteile und Anwendbarkeit in der Praxis zu verstehen, sprechen wir zu spannenden Use Cases der Kunden von Wirepass. Zunächst gehen wir zur Einordnung des Themas auf die Vision von Wirepass ein und die Einordnung der Technologie ganz allgemein. Thomas geht auf Use Cases ein, wo Kunden in der Proof-of-Concept-Phase beispielsweise häufig BLE-Beacons einsetzen, also Bluetooth-Sender nutzen, um beispielsweise 20 Signale mit entsprechendem Scanner in jedem Raum aufnehmen zu können. Und er spricht dann darüber, warum im Rollout mit beispielsweise über 300 Signalwerten beispielhaft der Einsatz von Mesh-Netzwerken dann Sinn macht. Die Einzelheiten dazu und wann das genau zum Einsatz kommt und wann es auch Sinn macht, welchen Erforderungen, das erklärt Thomas uns dann im Detail. Ganz allgemein im IoT-Schichtenmodell kann man das Mesh-Netzwerk als Lösung dem Connectivity-Layer, also Konnektivitätsschicht, zuordnen. Es ist quasi die Ebene zwischen der physikalischen Ebene, also da, wo Sensoren und Aktoren und so weiter sind, und der Edge-Computing-Ebene. Ich habe schon mal ein Zitat von Thomas vorweggezogen, und zwar hat er im Podcast gesagt, the second visit kills the business case. Das erklärt sehr schön die Relevanz des Themas anhand von einem Use Case, den Thomas uns mitgibt, oder zwei eigentlich. Und zwar nimmt er als Beispiel das Smart Metering mit ca. 750.000 Stromzählern im Feld und eine Pumpenüberwachung der Firma Sulzer. Der zweite Besuch, den der Business Case hier in Anführungsstrichen sterben lässt, also die deutsche Übersetzung, ist der Besuch vor Ort, wenn sozusagen die Sensoren oder auch die Pumpe im Feld durch beispielsweise externe Firmen gewartet werden muss. Das erzeugt Downtimes, hohe Suchzeiten für die Identifikation, auch welche Pumpe überhaupt defekt ist und warum ist das Problem entstanden und wie kann es behoben werden. Das wird häufig durch Dienstleister auch umgesetzt, die die Vernetzung und die Sensoren Installation und Überwachung durchführt. Da entstehen Kosten und da gibt es eben schöne Ansätze mit dem Mesh-Netzwerk. Weitere spannende Use Cases sind die smarten Bettpfosten. Da geht es um Bettwanzen. Ich sage dazu jetzt mal nichts weiter, das erfahren wir dann gleich. Dann ein Use Case im Krankenhaus, die intelligente Lichtsteuerung über das Mesh-Netzwerk mit Sensorik wie Daten, Temperatur, Luftqualität und Bewegungssensoren umsetzt. Also beispielsweise geht das Licht aus, wenn jemand im Raum ist oder die Heizung wird runtergefahren. Und das Ganze übertragen wir dann auf einen Use Case wie zum Beispiel Warehousing zur Ortung kritischer Medikamente und dem empathischen Gebäude, also wenn Stühle und Raumbedingungen smart werden. Alles in allem ist es eine wirklich spannende Folge, wo Thomas anhand von einfachen Beispielen die Funktionalitäten und auch Vorteile eines Mesh-Netzwerks darstellt und auch gar nicht mal so technisch, wie man vielleicht vermuten mag. Genau, und jetzt ohne weitere Vorrede wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge mit Thomas Weishaupt, dem Geschäftsverantwortlichen für das deutsche Ökosystem von Wirepass. Hallo Thomas und herzlich willkommen zum Industrial IoT Use Case Podcast. Ja, ich freue mich sehr, dich heute dabei zu haben. Wie geht's dir denn und dem Team zurzeit?
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mir geht's hervorragend momentan und dem Team geht's, glaube ich, auch ziemlich gut, weil die Mehrheit unseres Teams sitzt in Finnland und die haben gerade ihre Mittsommerferien. Das heißt, die haben ein sicherlich schönes, sonniges Wochenende verbracht, in dem sie mal den Jahresstress sein lassen vergessen konnten.
Sehr schön.
Genau, ja. Aber es geht prima.
Okay, das freut mich. Ich habe im Podcast-Intro eben schon einige Punkte über dich und Wirepass erläutert, aber ich denke, es wäre gut, wenn du aus deiner Perspektive nochmal ein oder zwei Punkte zu dir und deiner jetzigen Rolle bei Wirepass sagen könntest.
Ja, ich bin zuständig für den Aufbau vom Wirepass-Ökosystem in den deutschsprachigen Ländern, natürlich in enger Zusammenarbeit mit meinen Kollegen aus Wesentlichen aus dem EMEA-Bereich, sprich den Nordics und dem südeuropäischen Bereich. Mhm. Und davor habe ich 15 Jahre das ganze Thema Smart Metering von der regulatorischen, technischen und Marktseite her betrachtet. Da wollen wir aber jetzt nicht im Detail drauf eingehen.
Mhm. Okay. Gut, für mich wäre zu Beginn noch interessant, ein wenig mehr zu euch, zu Wirepass zu sprechen. Ich denke, viele, die aus dem IoT-Sektor kommen, kennen euch bereits, aber für die, die euch noch nicht kennen, was genau macht ihr und was ist eure Vision?
Also pünktlich zum Midsommer sind wir 10 Jahre alt geworden und wir machen einen ganz, ganz kleinen Teil im IoT-Stack, nämlich die Connectivity. Und das machen wir als Software, die man bei uns lizenzieren kann. Und unsere Vision ist es, dass, sagen wir mal, in der hochskalierbaren IIoT-Welt die Geräte selbst das Netzwerk bilden, dass man also so wenig wie möglich Infrastruktur, Mittelsmänner und damit auch Kosten braucht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite diese Connectivity natürlich entsprechend robust und zuverlässig ist, sodass ich nicht einen zweiten Besuch bei jedem meiner Sensoren im Leben, in der Lebenszeit brauche, sondern wirklich so ein Lifecycle-Management auch remote für Batteriebetriebene wie auch für stromversorgte Aktorik und Sensorik machen kann.
Okay. Was genau bedeutet das in der Praxis? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein, Sensor oder ein IoT-Device habe, was ich gerne mit der Cloud connecten will? Wie funktioniert das genau? Wie sprechen die miteinander?
Also muss ich das so vorstellen. Man kauft sich ja einen oder baut sich einen Radio-Chip ein. Also wir reden jetzt mal vom 2,4 Gigahertz Band, wo normalerweise auch Bluetooth und Zigbee und andere drauflaufen, auch LoRaWAN drauflaufen. Und die Chipsets drunter, die kommen meistens mit einem vorgefertigten Protokoll, wie sich quasi der Funk verhält. Und Wirepass hat ein Protokoll entwickelt über die letzten 20 Jahre mit der Maßgabe, diese Industrie, die also hat im Prinzip schon vorausgesehen, dass es eine industrielle Skalierung von Netzwerken geben wird. Das heißt, wir, unser größtes Netzwerk, was wir momentan, was unsere Kunden für sich betreiben, es liegt bei 750.000 Knotenpunkten in einem Netzwerk. Und das Spannende ist dabei, dass es eine reine Softwarelösung ist. Das heißt, man kauft sich den Off-the-Shelf-Chip, nimmt beispielsweise das Bluetooth oder das Zigbee runter, packt das Wirepass drauf. Das muss man sich so vorstellen wie eine Art Chip-Tuning. Wir holen dann im Prinzip aus dieser Maschine für die spezifischen Use-Cases, die hochskalieren sollen, etwas mehr raus, was also dieser Chip kann. Und dann verwandeln sich quasi die Geräte selbst oder die Sensoren selber in autonome Router in einem Mesh-Netzwerk. Und unsere Kunden, die dann die Use Cases und die Applikationen bauen, haben eine ganz klare Schnittstelle, wie sie diese Connectivity mit extrem vielen Features, die wir da in den letzten Jahren auch entwickelt haben und vielen Vorteilen, dann eben entsprechend mit ihrer Applikation verbinden. Das heißt, unsere Expertise ist wirklich ganz unten im Stack, die Connectivity von Geräten, muss ich das ganz plastisch vorstellen, ein bisschen wie, gestern sagte jemand Halma, auch stille Post. Das heißt, ein Sensor sagt ganz leise seine Daten dem nächsten Sensor weiter, den er dafür identifiziert hat, als besten Weg zum nächsten Gateway. Und wenn du sagst zur Cloud, das heißt, wir bieten quasi die Connectivity von zahlreichen 1.000, 2.000, 3.000 bis eben diesen 750.000 Sensoren in einem Netzwerk bis hin zum Gateway an. Und dann kommen die Experten mit der Network-Connectivity, die dann eben das Gateway, die Gateway-to-Cloud-Connectivity anbieten, also sprich Cellular-Connectivity, Ethernet oder ähnliche. Und die Software, wie man so ein Gateway dann quasi von Wirepass to Cloud umsetzen kann, die haben wir sogar im Open Source. Das ist nicht Teil unseres Geschäftsmodells.
Okay, spannend. Kannst du noch mal ein bisschen genauer auf das Protokoll als solches eingehen? Was ist das genau für ein Protokoll und wie muss man das zu den anderen Protokollen auch einordnen?
Na, es geht immer um Designprinzipien. Also wenn man beispielsweise Bluetooth wurde designt, um zwei Geräte miteinander zu verbinden. Also dein Handy mit deinem Auto oder dein Jabra-Speaker mit deinem Rechner. Dann wurde das Protokoll etwas weiterentwickelt, aber das Designprinzip war immer das gleiche. Zwei Geräte wollen miteinander kommunizieren. Das kann man sagen, es können auch 20 miteinander kommunizieren, aber die Bandbreiten von diesen 20, die sind dann auch recht schnell voll. Also beispielsweise ist Bluetooth basiert auf der Nutzung von 3 Kanälen, wo man im 2,4 Gigahertz Band ja 40 Kanäle zur Verfügung hat. Und der Unterschied von Wirepass ist beispielsweise, dass wir nutzen jeden dieser 40 Kanäle in einem Netzwerk aus. Das heißt, wenn es irgendwo zu einer Interferenz kommt oder, sagen wir mal, ein Kanal besetzt ist, belegt ist von einem Wi-Fi beispielsweise, dann weichen wir automatisch auf den anderen Kanal aus. Und diese Logik muss die Applikation nicht kennen. Das hat mit der Applikation nichts zu tun. Das heißt, das passiert vollkommen autonom im Stack durch unsere Software, weil wir steuern im Prinzip, welchen Kanal der Radio-Chip quasi ansteuert.
Okay. Ihr nennt das Ganze ja, glaube ich, Wirepass Mesh. Wie muss ich das am IoT-Schichtenmodell einordnen? Du hattest ja jetzt schon gesagt, das ist irgendwo eine Schnittstelle zwischen ganz unten und dem Edge-Computing im Endeffekt. Genau. Oder ist das richtig? Oder?
Das ist richtig, ja. Perfekt gesagt. Also wir sagen immer, wir sind die Experten wir haben einen eigenen MAC-Layer. Das heißt, wir können die Daten aus dem Sensor ziehen, Temperaturdaten, Bewegungsdaten, wie auch immer, um dann den Transport und Routing der Daten bis hin zum Gateway sicherzustellen. Und das ist das, was wir tun.
Okay, jetzt hattest du ja gerade gesagt, es geht um die Connectivity von, I don't know, 20.000 verschiedenen Devices. Was sind denn dann das für Use Cases, die ihr da adressiert? Hast du da mal ein Beispiel, damit man das sich besser vorstellen kann, wie sowas in der Praxis umgesetzt wird?
Also das Spannende ist, wir hatten letzte Woche unser großes Ecosystem Summit online, also Wirepass Go mit über 600 registrierten Teilnehmern, dieses Mal auch offen, also nicht unter NDA. Und alle Vorträge können wir auch auf YouTube teilen. Ich denke, das werden wir dann auch im Podcast unten dann bereitstellen. Ja. Und das Spannende ist, dass wir quasi Use Case agnostisch sind. Das heißt, wir bieten jedem, der eine hochskalierende und kostengünstige Connectivity von Sensorik haben möchte, bieten wir an, die Connectivity-Seite zu lösen. Und ich gebe mal ein paar Extrembeispiele. Also ein Kunde von uns ist die Firma Wallpass, und Wallpass hat ein Bettpfosten entwickelt für Hotels, der Bettwanzen anlockt. Und jedes Mal, wenn eine Bettwanze in diesem Bettbein quasi an Alarm schlägt sozusagen, kann das Hotel erkennen, Frühwarnsystem erkennen, da ist eine Bettwanze in dem Raum, und dann müssen sie nur den Raum schließen. Also der eigentliche IoT-Use-Case oder Use-Case ist, dass quasi so wenig wie möglich Sperrzeiten aufgrund von Bettwanzen in diesen Hotels stattfinden. Und die technische Lösung ist eben der Fuß und der Alarm und die Applikation der Firma Wallpass. Also wenn man auf booking.com geht, gibt's Wallpass Certified Hotels. Das ist dann das Produkt von Wallpass. Okay. Und das Netzwerk, also wie diese Füße untereinander dann die Daten austauschen, das ist ein Wirepass-Netzwerk.
Okay, das heißt, zu diesem Use Case bietet ihr sozusagen sowohl die Hardware als auch das Netzwerk als solches?
Nee, wir bieten lediglich den Software-Stack, den die Firma Wallpass in den Funkchip der Hotelbettenbeine, Füße reinpackt. Das heißt, die zahlen an uns eine Lizenz, dass sie das nutzen können. Und in dem Moment, wo dieses Bein quasi reingeschraubt wird und ganz einfach aktiviert wird, scannt dieses Bein autonom seine Umgebung und findet die anderen und sendet die Daten darüber. Das ist die Leistung, die Wirepass quasi da reinbringt. Das Netzwerk selber muss nicht betrieben werden, das betreibt sich selbst. Die Firma Wallpass hat nur Gateways dann, also Edge Computing, dann in den Hotels und liest quasi bis zu 1.500 dieser Bettenbeine pro Gateway aus, um den Alarm eben entsprechend dann auch zu konfigurieren. Das ist aber alles applikationsseitig. Wichtig ist, dass die Daten eben zum Gateway kommen und dass der Installateur kein Nachrichtentechniker sein muss, sondern schlichtweg jemand, der in der Lage ist, ein Bettbein auszutauschen, weil eben die Kommissionierung und Provisionierung im Wirepass-Stack auch so einfach ist, dass eben keine Expertise dafür benötigt wird.
Okay, das heißt, baut ihr diese Software dann Kunden individuell angepasst oder habt ihr da eine bestimmte Basis, auf die ihr aufsetzt? Oder?
Nein, es ist ein Stack. Es ist wirklich eine einzige Branch, eine einzige Version. Die nutzt die Firma Wallpass für die Bedbugs. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Smart Metering in Oslo wird quasi vom selben Stack verwendet, wo wir 750.000 Stromzähler in einem Mesh-Netzwerk haben. Oder eben, nehmen wir mal die Firma Sulzer, die damit Pumpenmonitoring in der Factory Hall macht. Das heißt, die überwachen die Pumpen, die sie bei ihren Kunden stehen haben, mit batteriebetriebenen Sensoren, die über Wirepass eben vermescht werden. Das heißt, sie können so ein Paket Sensoren zu den Kunden schicken, die Kunden schrauben die rein, aktivieren die und die Daten enden am Ende des Tages dann bei Sulzer. Und dort wird dann eben über eine KI interpretiert, wie lange die Pumpe noch braucht bis zur nächsten Wartung. Das ist aber genau der gleiche Connectivity-Stack wie bei den Bettwanzen. Oder bei der Firma InBev Weisberger. Dort wird quasi gemessen, wie viel Bier noch im Bierfass ist, beziehungsweise durch die Leitungen fließt.
Okay, spannend. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen näher zu diesen Use Cases sprechen, die du jetzt kurz angerissen hast. Der zweite Use Case war jetzt das Thema Smart Metering in Oslo. Was war da das konkrete Problem vom Kunden, mit dem er sozusagen zu euch gekommen ist? Und wie sah dann eure Lösung aus genau?
Naja, das Problem im Smart Metering ist ja immer, dass am Ende des Tages der Kunde bezahlen muss, egal was da eingebaut wird. Es muss halt nur regulatorisch compliant sein. Mhm. Und in Norwegen hatten die Energieversorger etwas größeren Spielraum bei der Ausgestaltung des Smart Meter Rollouts. Und die Thematik dort war, dass man selbst die Kontrolle über das Netzwerk haben wollte, über das Kommunikationsnetzwerk haben wollte. Das war die erste Maßgabe. Die zweite war, dass man eben OTAP-fähig ist, sprich weitere Funktionalitäten im Laufe der Zeit auf die Smart Meter spielen kann, ja, andere Preismodelle, andere Tarife und so weiter oder eben auch andere weitere Funktionalitäten. Und dort, da wo hat quasi die führende Utility in Oslo dann mit der Firma Aidon zusammengearbeitet, was ein Smart Meter-Hersteller aus Finnland ist. Und denen war das Thema Mesh-Netzwerke sehr wichtig, weil sie eben keinen Mittelmann dazwischen haben wollten. Also ganz häufig werden ja Smart-Meter-Rollouts dann eben von irgendwelchen Generalunternehmern gemacht, die dann auch die Liability übernehmen, gerne auch mal von der Telco, die dann eben entsprechend ihre Connectivity reinbringt und manchmal auch lieber eine Penale bezahlt, als die Daten rechtzeitig zu liefern, einfach als ökonomische Grundlage. Und dann war ihnen halt wichtig, dass dieser Software-Stack zuverlässig funktioniert und die geringsten Cost of Ownership hat. Und ich habe jetzt 15 Jahre im Smart Metering gearbeitet. Und das Projekt war einer der Gründe, warum ich zu Wirepass gekommen bin, weil es, sagen wir mal, bis jetzt das einzige Projekt war, was ich da in dem Umfeld wirklich gesehen habe, was in Time, in Budget und in Quality war. Da war beispielsweise die Cleaning Rate, das ist die Rate, zu der zweite Besuche stattfinden müssen, weil eben die Connectivity nicht funktioniert, weil irgendwelche Netzabdeckungen nicht da sind, liegt normalerweise zwischen, sagen wir mal, 35%, je nach Technologie. Und bei uns, beziehungsweise in dem Fall wurde die, lag die unter 1%. Und das sind natürlich solche Kennzahlen, die darauf hinweisen, dass der Stack an sich funktioniert. Ja, dass also die Connectivity zwischen den Smart Metern wunderbar dargestellt werden kann.
Ja. Und diese Smart Meter, wo werden die genau eingesetzt? In welchem Use Case dann beim Kunden?
Das ist Stromzähler. Also in jedem Haushalt. Privathaushalt, auch in der Industrie. Also sagen wir bis in Norwegen ist es bis 50.000 Kilowattstunden, dass sie diesen, sagen wir mal, klassischen Haushaltszähler auch verwenden.
Okay. Und das Netzwerk als solches betreibt dann aber der Kunde und ihr gebt sozusagen dann euren Rahmen damit hinein.
Genau, also der Kunde betreibt es nicht, sondern er überwacht es. Das ist immer spannend, weil das Netzwerk sich selbst formiert, ja, der Zähler oder das Bettbein sucht sich quasi autonom den Weg, die Route zum nächsten Gateway. Das heißt, man muss da nicht vorher planen, wer über wen wie kommuniziert, ja, oder irgendwelche Network Tables machen oder irgendwelche Gruppierungen machen, sondern es ist wirklich eine sehr, sehr dynamische Sache im Feld. Und wenn eben in Oslo ein neues Haus gebaut wird, dann reroutet der ein oder andere vielleicht seinen Weg hin zum nächsten Gateway oder hin zur nächsten 3G-Connection, je nachdem, wie die Situation ist. Damit hat aber der Betriebsführer bei der Utility nichts zu tun oder der Hausmeister im Hotel. Das passiert eben automatisch über den Stack. Und das meinte ich vorhin mit Designprinzipien. Dieses Designprinzip haben wir von Anfang an in dem Stack drin. Das ist bei Bluetooth nicht drin. Das kann man im Nachhinein sehr schwer wieder rein interpretieren. Ja, oder bei Zigbee. Das sind Sachen, die sind für Konsumenten gemacht und werden jetzt so langsam in die Industrie gebracht. behalten aber eben die Themen, die im Design, im ursprünglichen Design dieser Standards oder dieser Technologien, in den ursprünglichen Use Cases gefordert waren.
Okay, das heißt, gut, bei dem Kunden war es ja jetzt so, dass der Smart Meter Hersteller direkt war. Wie ist das denn mit Kunden, die jetzt zum Beispiel im Rahmen, weiß nicht, jetzt EEG-Umlagethema, vielleicht auch noch ältere Zähler haben und aber diesen Use Case auch umsetzen wollen? Würdet ihr das dann auch machen, so in Richtung Retrofit? Oder wie geht ihr mit solchen Kundenanfragen vor?
Na, die haben wir eher selten, weil ja genau das Problem im Energiesektor ist, dass sie eben keine Insellösungen haben möchten, sondern auf Standards basierend Kommunikationsnetze für alle Geräte umsetzen möchten. Also in Deutschland zum Beispiel ist ja Smart Metering mit dem Smart Meter Gateway so weit regulatorisch gesetzt, dass eigentlich im Prinzip in jedes Haus nicht ein Zähler kommt, der sich vernetzt, sondern ein komplettes Gateway kommen soll, das sich vernetzt, wie so eine Art Zugangsschloss quasi für die Daten, die im Gebäude verarbeitet werden, sodass der Gebäudeeigner oder Nutzer jeden freischalten kann, der eben entsprechend Gebäudedaten oder Gebäudeenergiedaten verarbeiten möchte. Ist ein tolles Konzept.
Ja. Ist das auch heute schon eigentlich in der Industrie? Also wenn ich mir jetzt Gebäude in einem bestimmten Industriezweig vorstelle, das ist ja, sage ich mal, ein neuer Ansatz, oder? Das ist ja bislang historisch anders gewachsen wahrscheinlich, oder?
Ja, klar. Also wir arbeiten auf zwei Ebenen in dem Thema Gebäudeenergie. Das eine ist, sage ich mal, dieses Regulatorische, was sehr langsam geht und wo wir auch Stück für Stück uns vorarbeiten. Also wir sind auch in der Lage, am Smart Meter Gateway an der Hahnschnittstelle, hinter der Hahnschnittstelle ein Wirepass Mesh aufzuspannen, dass man verschiedene Gerätschaften von verschiedenen Herstellern miteinander so vermeschen kann, dass man da auch Businesslogiken drüberlegen kann. Das ist aber momentan noch kein Markt, weil die Energieversorger das ja erstmal an ihre Kunden bringen müssten. Das zweite ist mehr im industriellen Umfeld, sprich, nehmen wir mal so ein Thema Warehousing oder auch ganz normale Gebäude wie Krankenhäuser. Da haben wir wieder eher die kommerziellen Use Cases. Das heißt, eine unserer Zielgruppen sind Lighting Service Provider, weil Wirepass auch Luminaires miteinander, also Lichtpunkte miteinander verknüpfen kann und die Lichtsteuerung wesentlich günstiger gestalten kann über dann eben Applikationen Switches, die man dann eben programmieren kann, als beispielsweise das im verkabelten Umfeld möglich ist, mit DALI. Also sind wir ähnlich wie im Smart Metering wesentlich günstiger, weil die Kommissionierung, die Installation und eben auch die Skalierung eine ganz andere ist. Und diese Lichtpunkte, also wenn ich dann zum Beispiel mein Warehouse auf LED umstelle und das die Lichtsteuerung alleine schon mit Wirepass Mesh mache, dann habe ich schon quasi die Infrastruktur in meinem Gebäude, um Sensorik auszulesen. Und beispielsweise Temperaturen, Air Quality, Bewegungssensorik unterzubringen, die zur Lichtsteuerung zu verwenden. Also wenn niemand im Raum ist, geht's Licht aus und nicht so, dass es nicht, wenn ich mir auf der Toilette, wo dann das Licht ausgeht, wenn man sich nicht bewegt, sondern wo wirklich erkannt wird, ist jemand drin oder nicht, wo dann eben auch die Heizung runtergefahren werden kann und so weiter. Und diese Sensorik und Aktorik, die in diesen Räumen ist, die bietet unser Ökosystem, das heißt für die verschiedenen Use Cases dann auch die Partner. Und es gibt mittlerweile dann eben auch Integratoren und Partner, die das dann zusammenbringen auf eine Plattform. Das heißt, ich kann mir im Gebäude meine Sensorik so entsprechend ausbringen, nehmen wir mal, es wäre ein Krankenhaus, wo ich dann sehen kann, ist das Zimmer belegt? Kann ich da die Heizung runterfahren? Wie muss ich die HVAC ansteuern, also die Klimaanlage ansteuern und so weiter und so fort? Die Ansteuerung der Klimaanlage erfolgt aber wieder über das Gebäudemanagementsystem. Wir wollen also nicht die SPS abschaffen oder ähnliches, aber die braucht ja erstmal ein Inputdatum. Und dieses Inputdatum kann eben über ein Wirepass Mesh sehr dynamisch und sehr gebäudeindividuell eingesammelt werden. Weil ich einfach die Sensorik ausbringe, über die Lichtinfrastruktur beispielsweise ausgelesen werden kann. Und das geht dann so weit, dass die Lichtinfrastruktur auch als Ankerinfrastruktur für das Asset Tracking genutzt werden kann. Also man kann auch orten über das Mesh. Das heißt, Wir haben Kunden wie die Firma Prologis, die das beispielsweise für ihre Warehouses, für ihre Kunden anbieten wird. Ja? Wo sie dann eben Paletten orten können oder eben auch kritische, sagen wir mal, Medikamente orten können und gleichzeitig aber auch die Umgebungstemperatur beispielsweise zu messen.
Okay. Ja, das ist ein wahnsinnig spannender...
Das ist extrem breit.
Ja, ich wollte gerade sagen, nee, da gibt es wahrscheinlich wie viele Use Cases. Ich kenne das auch, wenn, ich meine, viele hier Möbelhersteller fangen ja jetzt auch an, ihre beispielsweise Stühle irgendwo smart zu machen. Und dann kann man ja auch spinnen im Sinne von, wenn ich ein neues Gebäude plane, weiß ich vielleicht schon, wie viele Mitarbeiter sind montags im Office, welche Stühle, sitzt oder wo sitzt überhaupt jemand drauf oder muss irgendwie ein Stuhl gewartet werden oder ist der umgefallen, kaputt, I don't know what. Und das ist ja sozusagen, dann, es sind auch Use Cases, die spielen da ja auch dann mit rein wahrscheinlich.
Ja, wir haben beispielsweise jetzt Tieto Enator oder Tieto Evry heißen sie jetzt, ist ein bisschen so der Integrator in den Nordics. Die haben eine Lösung, die heißt Empathic Building, wo es genau um solche Themen geht, ja, dass man eben weniger Ressourcen braucht, um seine Mitarbeiter trotzdem, sag ich mal, in eine vernünftige Büroumgebung leben lassen kann oder arbeiten lassen kann, auch für die Produktivität. Und da sind eben solche Themen ganz wichtig, dass du eben Zustandsmonitoring machen kannst, ist der Stuhl kaputt oder nicht, aber gleichzeitig auch weißt, wo der Stuhl ist, wenn er nicht kaputt ist, gleichzeitig aber auch nicht zu viele Stühle auf Lager hast, ja, und weißt, wann die Mitarbeiter kommen und so weiter. Diese Intelligenzen machen unsere Kunden und Partner. Und wir bieten eben an zu sagen, was willst du verknüpfen, welche Sensorik willst du in diesen Raum bringen und wo Wirepass drauf ist als Protokoll, das kann auch miteinander sprechen. Ja? Das heißt, der Stuhl kann mit der Lampe sprechen oder eben mit dem Bewegungssensor oder mit dem Air Quality Sensor, wie auch immer. Ja? Und die routen dann übereinander die Daten eben entsprechend raus. Man ist also nicht an einen Ende-zu-Ende-Anbieter gebunden. Das ist halt ganz wichtig.
Ja, ja, okay. Dann hattest du eben gerade noch den Use Case genannt mit dem Kunden Sulza. Wie war das da genau? Das heißt, die haben Pumpen im Feld verbaut bei ihren Kunden wiederum und wollten diese im Hinblick auf Zustand, im Hinblick auf Maintenance monitoren oder was war deren Problemstellung?
Also die Problemstellung war, sind wir wieder in Finnland, da gibt es ja sehr große Papierfabriken und in Papierfabriken wird ja extrem viel, also der Baum auf der einen Seite kommt, das Papier auf der anderen Seite rauskommt, sind ja extrem viel Pumpen im Werk. Ne? Und bis dato war es so, dass diese Pumpen eben, sag ich mal, nach einem Wartungsintervall überwacht wurden und dann eben entsprechend Downtimes hatten für die Überwachung selbst. Plus, dass eben erstmal identifiziert werden musste, wenn eine kaputt gegangen ist, welche das denn war. Weil man hat ja so einen Prozess. Ne? Und wenn da irgendwo zwischendrin mal eine kaputt geht, dann muss man die erstmal identifizieren. Das heißt, die Suchzeiten waren auch sehr hoch. Und schließlich waren die Kosten für die Überwachung auch sehr hoch. Neben den Downtimes hast du nämlich dann da, Dienstleister kommen, die dann die Vernetzung machen und die Sensoren reinschrauben und das Ganze dann überwachen. Und da hat Sulza jetzt quasi mit der Firma Treon in Finnland, also einem unserer Kunden, einen Sensor mitentwickelt, der dann eben entsprechend in die Pumpen eingesetzt wird, eben in die Wartungsschnittstelle, die misst im Prinzip Vibration und Temperatur. Also jetzt nicht ein, sagen wir, High-End-Ultraschall-Sensor oder ähnliches, aber der misst, wenn sich die Pumpe anders verhält, also das ist erkennbar schon quasi in der Intelligenz des Sensors, wenn die sich anders verhält, als sie sich soll. Und dann werden die Daten, wenn sie sich anders verhält, eben an die Plattform geschickt, die von einem anderen Partner kommt, von der Firma WebEyes. Das ist ein auf Industrie oder auf Condition Monitoring und Predictive Maintenance spezialisierter IoT-Plattformanbieter. Und der wiederum aggregiert und arbeitet die Daten auf, so dass Sulza sie am Ende des Tages für seine Wartungsarbeiten beziehungsweise für seine Kunden nutzen kann, dass die quasi den Kunden vorwarnen können, da geht gerade eine Pumpe kaputt oder hier solltest du mal gucken, noch Öl nachfüllen oder ähnliches. Ja? Also je nachdem, was für ein, das ist dann die Intelligenz, die Sulza reinbringt auf der KI-Seite, die Daten dann auch entsprechend zu interpretieren. Aber erstmal müssen die Daten ja in großen Mengen dann auch an die Firma Sulzer beziehungsweise an das Backend kommen, um interpretiert werden zu können. Mhm. Und da ist zum Beispiel, ich glaube, die größte Anwenderinstallation ist momentan um die 800 Sensoren in einer Fabrikhalle. Mhm. Wenn man jetzt mal Connectivity in der Fabrikhalle sieht, wie schwierig das ist, ja, haben die kein Problem damit. Also es gibt 3 Videos online, wie installiere ich diesen Sensor, wie installiere ich ein Gateway und wie funktioniert die Lösung. Die 3 Videos dauern in Summe 5 Minuten und sind von der Firma Sulzer für ihre Installateure oder für ihre Kunden gedacht.
Okay. Und in dieser Lösung habt ihr, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wieder dem Kunden den Stack zur Verfügung gestellt, den er nutzen kann, um eben diese verschiedenen, wie du jetzt sagst, ja, 800 Sensoren zu verwalten, wie die miteinander sprechen sollen, welche Daten genau ausgelesen werden sollen, die sozusagen dann auf dem, ja, und mit dem Sensorhersteller dann abgesprochen sind, wahrscheinlich, ne, in der Hardware, auf der Hardware-Seite.
Ja, also der Sensorhersteller ist am Endeffekt unser Kunde. Ja, also die Firma Sulzer ist der Nutzer oder Nutznießer von unserer Software, aber der Kunde an sich, der quasi entscheidet, wie die Sensoren kommunizieren, ist eben die Firma Treon, die den Sensor designt und designt hat und eben dann auch in den Stückzahlen an die Firma Sulzer verkauft. Beziehungsweise Sulzer hat das gewitelabelt, ist also quasi ein Sulzer-Produkt, haben wir bekannt, dass Treon dahinter steckt. Und wir bekommen quasi eine Royalty-Entgelt von der Firma Treon dafür, dass sie die Connectivity in ihre Lösung mit einbaut.
Okay, verstanden. Ja. Was sind so die, weil du hast jetzt von Herausforderungen gesprochen, was sind da so die größten Herausforderungen, die ein Kunde hat bei der Integration oder bei der Connectivity in so einem Factory-Feld?
Also die größten Herausforderungen ist tatsächlich Coverage. Ja? Also eine der größten ist Coverage, ist aber auch Maintenance. Ja? Also das heißt, wie oft muss ich denn dahin, um den Sensor auszutauschen? Also wenn man jetzt beispielsweise ein BLE-Beacon nimmt, ja, da weiß ich nie, wie der Batteriestand ist. Also ich kann kein Device-Management machen. Mhm. Solche Dinge sind in dem Moment, wo ich nicht mehr ein Proof of Concept habe, sondern tatsächlich in den Rollout gehe, also in die hohe Skalierung gehe, immens wichtig, weil das sind die Kostentreiber. Ja, neben der Anzahl der Gateways, die technisch bedingt ist und bei Wirepass geringer ist als bei den meisten anderen Technologien, geht es eben darum, es gab mal einen schönen Spruch, der hieß, Second Visits Kill You, kill the Business Case. Also ein zweiter Besuch an dem Gerät selber oder an dem Sensor selber killt den Business Case, weil es wäre in einem extrem kostensensitiven Umfeld. Mhm. Und dementsprechend ist diese Coverage im Factory Floor ein Problem. Das heißt, wenn ich das mit Wi-Fi oder mit irgendwelchen Point-to-Points mache, dann muss ich immer ein Line of Sight vom Sensor zu einem Gateway haben. Das heißt, ich muss schon mal planen, on-site, wo ich die Gateways hinhänge und so weiter und so fort. Das fällt alles mit Wirepass weg. Und dann eben auch das Thema Batterielebenszeiten. Ja, wenn ich also Point-to-Point-Verbindung mache, wo ich sage, ich habe hier ein Gateway und jeder Sensor schreit quasi seine Daten zu dem Gateway hin, dann hast du keine homogenen Batterielebenszeiten. Das heißt, ich muss den einen nach 2 Jahren austauschen, den anderen nach 4 oder 5 Jahren. Mhm. Oder ich mache halt eine extrem gute und damit auch teure Planung.
Okay, verstanden. Was braucht der oder was braucht ein Kunde von euch, um damit zu starten? Oder wie läuft so eine, einfach nur um sich das vorzustellen, wie läuft so eine Diskussion mit dem Kunden ab? Was braucht man für Voraussetzungen, um mit euch zu starten?
Also die einzige Voraussetzung ist im Prinzip einen Rechner zu haben und ein Hardware-Design. Ja? Also eine Idee zu haben, was man eigentlich als Sensorhersteller oder Sensoranbieter machen möchte. Das ist die eine Seite der, sag ich mal, Kundschaft. Ja. Wenn man also neue Use Cases oder neue Sensor Cases hat oder neue Geräte in unserem Ökosystem bereitstellt, also wir haben, sagen wir, bis heute circa 60 bis 70 unterschiedliche Lizenznehmer, die eben Hardware herstellen. Ja? Und die brauchen letzten Endes ein Hardware-Design, das genauso ist wie bei Bluetooth, mit dem entsprechenden Chipset drunter und eine Lizenz von uns. Eben, dass er beispielsweise Bluetooth oder Zigbee durch uns ersetzen kann auf dem Stack. Und dann kann er quasi seinen eigenen Entwicklungsprozess weiterführen. Und er bekommt von uns eine SDK, auf deren Basis er seine Applikation oder sie ihre Applikation eben entsprechend entwickeln können. Und wir unterstützen da natürlich vom Support her, ja, ganz klar. Und der andere Fall ist, dass Kunden quasi Endnutzer sind und sagen, nee, wir wollen gar keine Lizenz, wir wollen gar nichts bauen, aber wir wollen quasi Sensoren aus eurem Ökosystem so zusammenschalten, sprich, wie wir vorhin den Case hatten mit dem Gebäude, ja, Wir wollen die Sensoren aus eurem Ökosystem so zusammenschalten, und zwar in so hoher Skalierung, dass es sich auch lohnt. Dann brauchen die im Endeffekt nur den Kontakt zu unseren Partnern und gegebenenfalls, je nachdem, in welcher Tiefe sie die Netzwerke selbst monitoren wollen, eine Lizenz für unser Monitoring des Netzwerks. Aber das, sag ich mal, das sind eher Peanuts verglichen mit dem Aufwand, wenn man das selber bauen möchte.
Okay. Kannst du noch mal ein paar Einblicke in eure Partnerschaften geben? Also wie dieses Ökosystem genau funktioniert und wer da welche Aufgaben bei euch hat? Also das ist ja gerade schon ein bisschen angeteasert, aber kannst du da welche nennen, einfach um das mal einzuordnen?
Na klar, also das, wie gesagt, es fängt an von Ende zu Ende Anbietern wie jetzt die Firma Valpas. Also ich kann nicht bei Valpas anrufen und so ein Bein bestellen, sondern ich kaufe immer den Ende zu Ende Service von der Firma Valpas, weil wir mein Hotel Bettwanzen frei halten und braucht ein Siegel dafür. Und dann gibt es eben Firmen wie die Firma Treon oder die Firma Haltian in Finnland oder Firma ELA in Frankreich, die Sensorik bauen, sprich Tags, Ankerpunkte für so Asset-Tracking-Thematiken, Temperatursensorik und so weiter und so fort. Also eine ganze Bandbreite an Sensoren zur Verfügung stellen, meistens modular. Und die bieten ihren Kunden eben neben einer Bluetooth-Variante für kleinere Anwendungen oder Smart-Home-Geschichten, bieten die eben Wirepass für die großen industriellen Projekte an.
Okay, spannend. Wenn ich jetzt mal in oder aus der Projektpraxis bei euch schaue, hast du da Fehler, Vermeidungshinweise oder Tipps aus diesen Projekten, die ihr gemacht habt, den du vielleicht auch den deutschen Unternehmen mitgeben kannst, wenn sie sich jetzt auf die IoT-Reise machen? Worauf sollte ich achten? Was sind da so Tipps, die du uns mitgeben kannst?
Also was wir ganz häufig feststellen, ist, dass gerade in Deutschland Unternehmen Proof of Concepts finanzieren, aber dabei die Skalierung, mal vergessen ist falsch, aber das ist eher ein technisches Projekt, ja. Sondern ich sehe es als extrem wichtig an, dass man den Business Case klar hat, dass man sein Ziel klar hat, was man eigentlich erreichen möchte. Also wie jetzt beispielsweise Firma Sulzer sagt, ich will meine Pumpen überwachen und ich will früher dazwischen gehen und die Downtimes reduzieren. Das ist übrigens auch ein Motivator von Schaeffler, mit uns zu arbeiten. Und diesen Motivator muss ich erstmal haben. Und dann muss ich im Prinzip diese Proof of Concept Phase eher als ein Teil der Lösungsentwicklung sehen und nicht als ein abgeschlossenes Teil. Ich guck mal, ob es funktioniert, ob meine Applikation funktioniert. Wir sehen sehr häufig, dass Kunden zu uns kommen, die nach dem Proof of Concept in ein Skalierungsproblem laufen. Und dann ist aber das Budget schon häufig weg. Ja? Sondern ich arbeite am liebsten mit Kunden und Partnern, wo wir von Anfang an über den Business Case, über den Use Case reden, wir mit dem Partner-Ökosystem so reinkommen, dass es am effizientesten ist, was den Projektablauf angeht, also sprich von Idee zu Time to Market haben wir mit großen Industrieplayern in Deutschland unter 9 Monaten geschafft. Ja? Und dass es eben schnell geht und dass man das Ziel nicht aus den Augen verliert und sich nicht in technisches Klein-Klein verhackt, sondern wirklich sagt, Connectivity kann Wirepass gut, ja. Die kommen aber nicht und erzählen mir, wie ich meine Applikation zu schreiben habe. Ja, und das sind halt wir nennen das Flattening the Stack, ja.
Okay. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, da wollte ich gerade nochmal nachhaken. Ja. Wie sehen denn Lösungen von Kunden jetzt aus, die so ein Skalierungsproblem vor der Brust haben? Hast du da ein Beispiel, wo ein Kunde gesagt hat, hier, das haben wir festgestellt, einfach mal aus der Praxis heraus irgendein Use Case? Ohne jemanden zu nennen, natürlich.
Ohne jemanden zu nennen. Ne? Yeah. Nehmen wir mal ein Beispiel im Krankenhaus, das Thema Tracking. Ja?
Ja.
Das heißt, dort brauchst du, wenn du also BLE-Beacons verwendest, ja, was sehr häufig Standard ist, dann senden die jede Sekunde so ein Signal aus. Das heißt, du brauchst irgendwo in jedem Raum eine Art Scanner, der dieses Signal auf diese Pakete aufnimmt und ins Backend zurück überträgt. Ja? Und dort werden die Pakete wieder zusammengepackt. Ja? Wenn du jetzt 10 solcher Beacons, 20, 30 solcher Beacons auslesen möchtest, ist das kein Problem. Wenn du aber jetzt 3, 4, 500 hast, die alle jede Sekunde ein Signal senden, ja, dann brauchst du plötzlich ganz viel mehr Scanner, Und je mehr Scanner du hast, umso häufiger kommen die, also umso häufiger wird dieses Signal gelesen von zwei Scannern beispielsweise. Und hinten im Backend hast du wieder einen Traffic, um dann eben entsprechend die Daten wieder zusammenzusetzen. Wenn ein Paket fehlt, wird dann wieder eine Rückfrage gestellt. Das heißt, das ganze Netzwerk wird wieder geflutet bis zu den Scannern. Ja? Mhm. Und die nehmen dann den Beacon wieder auf, um zu gucken, passt das alles. Ja? Mhm. So, und wenn du jetzt sagst, ich hab ein super Projekt, wo dann 30, 40 solcher Beacons ausgelesen werden. Ja? Das läuft wie eine Eins. Das nennt es dann der Proof of Concept. Und dann kommt plötzlich, wie rollen wir das jetzt aus über das ganze Krankenhaus? Wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann plötzlich kommt der Controller und sagt, Moment mal, so viel Scanner und Gateways und so viel Kosten kann ich dabei ja gar nicht tragen, weil ich ja plötzlich linear die Kosten zu der Anzahl Sensorik habe. Ja? Ja, und das ist das, wo wir dann quasi ins Spiel kommen und eben mit einem Gateway bis zu 1000 Sensoren auslesen können, weil es eben nicht so ist, dass das Gateway scannt, sondern dass die Sensoren selber scannen. Und dann kommen die Kunden so Stück für Stück näher an uns ran, sagen wir mal so. Ja? Aber es ist natürlich schon sehr viel Zeit und Geld ins Land gegangen, bis wir an den Punkt gekommen sind.
Ja, glaube ich. Jetzt hast du ja einige Beispiele aus dem eher nordischen Bereich genannt. Und vielleicht hast du auch ein Stück weit den Vergleich, deswegen interessiert es mich gerade mal. Denkst du, dass die nordischen Länder da unseren Unternehmen in Deutschland vielleicht auch ein Stück weit voraus sind? Wie siehst du diesen Vergleich am Markt? Siehst du da mehr Innovation oder mehr solcher Lösungen schon mit einem skalierbaren Ansatz? Oder was ist so deine Erfahrung? Kann man darüber sprechen?
Ja, klar. Also es ist sicherlich eine wesentlich größere Offenheit da gegenüber Technologien, zumal Finnland ja auch bekannt ist für Nokia auf der einen Seite, aber die Nokia-Auflösung selbst war natürlich auch ein riesen Innovationsschub, weil es da auch zahlreiche Mitarbeiter mit super Ideen gab. Also einige unserer Partner sind eben Startups, die aus dem Nokia-Umfeld rausgekommen sind und die schon immer mit Connectivity, IoT und Radio zu tun hatten. Also das ist klar, da gibt's ein Innovationscluster, würde ich sagen, in den Nordics. Und das Zweite ist, dass die Art und Weise, wie die Unternehmen miteinander arbeiten, wesentlich, ich würde sagen, reifer ist und wesentlich zielorientierter ist. Also da wird der Wirepass wird dort nicht als Supplier wahrgenommen, und muss sich über irgendwelche Wahnsinnsprozesse die Supplier-Nummer irgendwie sichern und dann wird er, erstmal beim Einkauf in Richtung, bevor man überhaupt mal anfängt, wird man da schon, findet dort nicht statt, sondern die Innovation steht im Vordergrund. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen großen deutschen Industrieplayer, dieses Projekt, das war das mit den neun bis zwölf Monaten, jetzt durch Corona ein bisschen länger, aber der also in sehr kurzer Zeit ein vollkommen neues Produkt in den Markt bringt. Und das hat nur deswegen funktioniert, weil es eben nicht in der Regelorganisation umgesetzt wurde, sondern in einer Landesorganisation in Finnland, wo die Unternehmen untereinander auf Augenhöhe entwickelt haben, und sich gegenseitig bestärkt haben. Ja, also Kollaboration war da wirklich groß geschrieben. Und ich werde auch dieses Projekt dann als Best Practice im zweiten Halbjahr nochmal vorstellen. Ja, da werden wir also auf jeden Fall nochmal eine Online-Session anbieten als Wirepass.
Ja, sehr schön. Ja, ich werde diese ganzen Use Cases auch entsprechend sowieso auch nochmal mit verlinken, wenn da Fragen auftauchen, die gehen dann in deine Richtung. Jetzt mal in die Zukunft geblickt, für die deutsche Industrie, was denkst du im Industrial IoT-Umfeld, was wird da kommen, auch vielleicht an Technologie oder an, einfach mal in die Glaskugel geschaut, was glaubst du, passiert da am Markt?
Also, da passiert sehr, sehr viel gerade. Also, es ist irre, wie viel passiert und auch wie teilweise, sag ich mal, paralysiert manch Entscheider vor diesen Technologieentscheidungen steht. Weil ich höre sehr häufig gerade von Großkonzernen in Europa, wir warten auf 5G. Jetzt labelt eine Telekom 4G LTE und Narrowband IoT in 5G um und sagt, hier ist es. Was ist jetzt anders als vorher? Verstehe ich jetzt nicht. Und dann kommen beispielsweise eine Wirepass um die Ecke oder andere um die Ecke und versprechen ihnen die Lösung ihrer Probleme. Ja? Und in dem Trend, dass da jetzt ein Druck kommt, dass die Probleme wirklich auch anzugehen, was habe ich am Anfang schon gesagt, sehe ich so eine gewisse Ernsthaftigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, welche technischen Plattformen sind eigentlich die geeigneten für meine Ziele. Also das ist ja das Wichtige. Bayer-Fast ist ja nicht für alle geeignet zum gleichen Weg und die eierlegende Wollmilchsau, sondern es gibt ja bestimmte Bereiche, wo es geeignet ist. Und dann ist immer die Frage, wie begebe ich mich auf den Weg? Ja, mache ich das, indem ich das in die IT abschiebe und sage, macht mal was, ja, oder macht mal eine Analyse oder Ähnliches, oder mache ich das zur Chefsache? Und ich sehe zunehmend, dass das Chefsache wird. Ja, weil es eben darum geht, die Produkte zukünftig servicefähig zu machen oder ein reines Serviceangebot anzuschaffen aus dem reinen Produktgeschäft heraus, was eine Riesenherausforderung auch für die Organisation ist. Oder eben bestehende Prozesse wesentlich effizienter zu machen. Also gerade im Bereich Logistik ist das ein Riesenthema. Ja, bestehende Prozesse wesentlich effizienter zu machen, um eben auch kostenseitig dann näher zu kommen. Und ich sehe da wirklich eine Bewegung in Richtung Ernsthaftigkeit als Trend. Ja? Mhm. Und 5G in unserem Feld. 5G ist ein Riesenthema.
Ja.
Und wir kommen da auch demnächst mit einer Neuigkeit, dass man hoffentlich unser Mesh auch in 5G verwenden kann. Das heißt, ich habe jetzt mit vielen Kunden gesprochen, die haben bei 5G so ein bisschen zwei Befürchtungen. Die Industrieplayer ist das eher so ein Thema, ja, plötzlich habe ich da überall Antennen und was können die eigentlich noch alles mitlesen? Ja? Oder ich habe eben so Dienstleister wie jetzt ein Krankenhaus, das sagt, ja, welchen Einfluss hat die Antenne, die da heftig funkt in meinem Campusnetzwerk auf meine MRTs oder auf meine sensiblen Geräte? Ja? Also das sind so zwei Fragen, die da eine Rolle spielen. Und ich sehe den Trend da, dass man da auch tatsächlich sich ernsthaft mit befasst.
Ja.
Dass das aber auch eine Riesenwelle wird in den nächsten, sag ich mal, 5 bis 7 Jahren. Und nicht nur eine leere Welle, sondern wirklich eine substanzielle Änderung der Art und Weise, wie unsere Industrie funktioniert.
Okay, perfekt. Ja, vielen Dank für deine Sichtweise an der Stelle auch nochmal. Ich denke, ja, wenn da Fragen in die Richtung sind, wir haben ja jetzt anhand von mehreren Use Cases, ich kann sie gar nicht mehr zählen gerade, gesprochen zum Thema hier von Wallpass, zum Thema Betten, Smart Gestalten, Smart Metering, bis hin zu Pumpenmonitoring, ja, Warehouse, LED-Leuchten im Gebäude und so weiter. Sehr spannende Anwendungsfälle. Ich werde die entsprechend natürlich verlinken. Und wenn da Fragen sind, gehen ja an dich. Wie ist denn Kontakt zu euch oder zu dir? Am liebsten über LinkedIn oder Website? Oder wie
alles.
Findet man dich?
Alles.
Alles auf einmal.
Also am liebsten über LinkedIn geht natürlich super. Gerne auch per Telefon. Also ich glaube, ich habe auch meine Telefonnummer hinterlegt. Gerne per E-Mail. Ich bin für alles offen, weil, wie gesagt, super. Meine Aufgabe ist es nicht, zu verkaufen an sich, sondern wirklich dieses Ökosystem zu entwickeln und dann auch eben die Use Cases mit den Kunden gemeinsam zu bewerten und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp zu geben, was wir schon woanders gesehen haben.
Ja, sehr spannend. Super, dann lieben Dank dir für deine Zeit und für diese spannenden Einblicke und Use Cases. Genau, danke für den Input und ja, ich wünsche dir eine schöne Restwoche und genieß den Tag.
Ja, ich danke dir, Madeleine, und freue mich, dass ich bei euch dabei sein durfte. Das ist ein tolles Format und ich hoffe, dass wir nicht das letzte Mal gesprochen haben.
Yes, nein, das auf keinen Fall. Also Dankeschön. Bis dahin, danke dir, ne? Ciao.
Danke, ciao.
Hallo zurück. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet entsprechend mehrwertbringende Inhalte für euch mitnehmen. Und wenn ja, werdet gern Follower des Podcasts oder folgt mir direkt auf LinkedIn, dann seid ihr auch gleich up to date für neue Folgen, News und Trends rund um das Thema Industrial IoT. Alle Infos zum Podcast sind unter iotusecase.com zu finden, recht einfach zu schreiben. Mit Ansprechpartnern der einzelnen Experten, den unterschiedlichen Bedarfsträgern der Use Cases, aber auch den entsprechenden Umsetzungspartnern dazu und das zugeordnet zu einzelnen IoT-Kategorien. Bei Fragen zu konkreten IoT-Projekten oder Feedback schreibt mir gerne direkt auf LinkedIn oder nutzt das Kontaktformular auf iotusecase.com. Eine Sache möchte ich noch kurz anmerken, wenn ihr für die nächsten Folgen einen Experten kennt oder ein bestimmtes Thema gerne hören wollt, schreibt mir gerne auf LinkedIn oder auch wieder Kontaktformular auf der Website und wir tun alles, dass dieser Interviewpartner oder dieses Thema in den nächsten Folgen auch mit dabei ist. Vielen Dank und wie gewohnt bis zu einer neuen Folge am Mittwoch, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.